Hallo zu einer neuen Folge von Tagesanbruch, die Diskussion, Ihrem politischen Podcast fürs Wochenende und diesmal für das vom 14. Dezember 2024. Ich bin Lisa Raphael und moderiere dieses Wochenendformat des Tagesanbruch-Podcasts. Am Montag stellt sich Bundeskanzler Scholz einem Misstrauensvotum. Es ist erst das 6. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass der Kanzler die Vertrauensfrage stellt. Kommt Deutschland damit wieder in geordnete Bahnen in Richtung Neuwahlen oder droht mehr Unsicherheit? Außerdem geht es um den Wahlkampf, die aktuellen Umfragen und die eine Sache, die Friedrich Merz fürs Kanzleramt fehlt. Zum Schluss blicken wir auf die Lage in Syrien. Welche Rolle soll Deutschland beim Wiederaufbau des Landes spielen? Und kann es in Syrien wirklich Frieden geben? Und damit begrüße ich für die Diskussion zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
Hallo.
Und zum anderen unseren Politikchef bei T-Online, Christoph Schwennicke.
Hallo Lisa, hallo Florian.
Ja, ich habe es gerade schon angekündigt. Am Montag wird Kanzler Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Ist das eigentlich nur noch ein formaler Akt oder kann da auch noch was Unvorhersehbares passieren?
Das ist am Ende nur ein formaler Akt, aber du hast ja darauf hingewiesen, es kommt nicht alle Tage vor. Es ist ein historischer Moment gleichwohl. Aber dass da jetzt noch irgendwas Unerwartetes passieren würde, das kann man ausschließen, weil natürlich diese Vertrauensfrage, ob sie jetzt dafür so ins Grundgesetz geschrieben wurde, sei mal dahingestellt. Aber diese Vertrauensfrage ist ja dazu da, dass ihm das Vertrauen eben nicht ausgesprochen wird. Also werden die ehemals Ampelfraktionen, also die übrig gebliebenen Ampelfraktionen von Rot und Grün, schon dafür sorgen, dass er durchrauscht mit seiner Vertrauensfrage. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass dann das Prozedere Richtung Neuwahlen aufgenommen wird.
Ja, und es gibt ja eben auch Vermutungen, dass gerade Rot und Grün auch gegen den Bundeskanzler stimmen, also vor allen Dingen bei der SPD aus den eigenen Reihen Gegenstimmen zu bekommen. Ist das nicht etwas bizarr?
Na, formal klingt es ein bisschen bizarr, aber es ist eben der Weg, um in diesem System der parlamentarischen Demokratie in Deutschland Neuwahlen herbeizuführen. Das ist gar nicht so einfach. Und das ist die Lehre aus der deutschen Geschichte, aus der instabilen Weimarer Republik. Und deshalb müssen die Abgeordneten jetzt eben so handeln.
Ich war jetzt verlockt zu witzeln. Vielleicht tut es manchmal auch mal ganz gut, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen und mal gegen Olaf Scholz zu stimmen.
Du meinst,
stimmen.
Sie stimmen dann richtig gern mal gegen den
endlich
Scholz.
Darf ich mal gegen
endlich
Scholz
dürfen
stimmen.
Sie sie mal zeigen.
Er darf mal einsehen, wer dann gegen ihn gestimmt hat.
Ja, ich glaube, es ist vereinbart. Das ist
eine namentliche Abstimmung, ja.
Na, vielleicht überlegt sich der ein oder andere dann doch nochmal. Genau, und nach dem Misstrauensvotum hat Bundespräsident Steinmeier 21 Tage Zeit, um den Bundestag aufzulösen. Was ist dann in der parlamentarischen Arbeit eigentlich noch möglich? Steht der Bundestag dann still? Gibt es dann trotzdem noch Gesetzesvorhaben? Also was kann denn noch beschlossen werden?
Nicht mehr viel. Was jetzt noch beschlossen worden ist, ist zum einen die Verlängerung von kleineren Bundeswehreinsätzen im Ausland, nämlich der Sicherung der Schifffahrtsrouten im Mittelmeer und im Roten Meer. Außerdem hat die FDP am Freitag zugestimmt, die geplanten Gesetze zum Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer und zur Erhöhung des Kindergelds doch noch zu unterstützen. So soll eben ab Januar eine unbeabsichtigte, schleichende Steuererhöhung für viele Bürger verhindert werden. Wenn man so will, ist das so eine Art Mini-Comeback der Ampelkoalition, allerdings wirklich nur Mini.
Und wir müssen vielleicht der Vollständigkeit halber auch darauf hinweisen, es gibt ja auch keinen Haushalt fürs nächste Jahr. Also auch da kann man im Moment nur auf Sicht fahren, dann bis eben der Haushalt nachträglich nochmal verabschiedet werden wird. Es ist im Grunde so ähnlich wie bei einer Eigentümergemeinschaft in einem Haus. Wenn der Wirtschaftsplan von 25 noch nicht vorliegt, dann nimmt man erstmal den von 24, so ist es hier jetzt auch, den haut man durch 12 durch und das Geld darf dann sozusagen pro Monat eingesetzt werden, vorläufige Haushaltsführung. Also das ist auch nicht der Idealfall, aber Deutschland bleibt zahlungsfähig.
Also so haushaltsgebundene Gesetze kann man nicht erwarten, kann man aber wahrscheinlich sowieso nicht erwarten mit einer Minderheitsregierung aus Rot-Grün. Aber grundsätzlich Debatten und sowas wird es alles noch im Januar geben.
Ja, aber der Bundestag hat seinen Tagungsplan ausgedünnt. Also es werden weniger Termine stattfinden, wo wir Abgeordnete reden hören.
Okay. Alles klar. Ja, dann kommen wir mal auf die aktuellen Umfragen zu sprechen. Da geht ja auch jeden Tag was anderes ab, jetzt vor allen Dingen im Wahlkampf. Diese Woche gab es viel Debatten um eine mögliche schwarz-grüne Koalition und auch Unstimmigkeiten in der Union innerhalb der Partei. Der bayerische Ministerpräsident Söder will dagegen sogar ein Veto einlegen. Andere Stimmen plädieren für Offenheit. Was schätzt ihr ein, wie wahrscheinlich ist so eine schwarz-grüne Koalition?
Ja, es ist natürlich eine der beiden wahrscheinlichsten Koalitionen. Da muss man ja nicht besonders helle sein, um zu sehen, die Zahlen, wie sie sich jetzt präsentieren, machen eine große Koalition möglich und machen Schwarz-Grün möglich. Wir können vielleicht noch über die Option Schwarz-Gelb später noch ein paar Worte verlieren, aber im Moment ist das nicht in Reichweite. Und ich persönlich muss sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum Friedrich Merz, der nach meiner Beobachtung so ein bisschen aus dem Tritt geraten ist, warum er diese Schwarz-Grün-Frage immer wieder aufwirft. Er weiß doch, er kann sich doch ein Ei drauf braten, dass Söder aus Bayern dann dagegen stänkern wird. Also, und nur noch mal zur Erinnerung, er hatte ja so eine Kompromissformel gefunden, eher Friedrich Merz, indem er sagte, also mit diesen Grünen sei eine Koalition nicht möglich. Dann hat er aber jetzt vor kurzem in einer Talkshow gesagt, ja, also Habeck könne sich schon als Wirtschaftsminister in seiner Regierung vorstellen. Ich meine, es gibt er ist die Inkarnation dieser Grünen, Robert Habeck. Also, und natürlich, wie ein pavlovscher Hund, hat Markus Söder darauf reagiert und bums, hatten sie wieder den Streit auf offene Bühne. Ich verstehe das nicht ganz. Da kann man anders drauf antworten, als er jedes Mal darauf antwortet.
Ja, mir zeigt das doch, dass eben trotz der ja recht guten Vorbereitungen in der Union, die noch nicht so aufgestellt sind, dass wirklich geklärt ist, wer wann was entscheidet und wer am Ende das letzte Wort hat. Friedrich Merz, ja, er ist der Kanzlerkandidat, aber da gibt es eben immer noch den Söder in Bayern. Der funkt da nach wie vor rein. Nicht ganz so schlimm wie dem vormaligen Wahlkampf bei Armin Laschet, aber er ist schon noch nach wie vor das Rumpelstilzchen. Und Christoph hat gerade gesagt, es wirkt ein bisschen so, als sei der Merz aus dem Schritt geraten. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er sich eben der eigenen Truppen nicht hundertprozentig sicher sein kann.
Naja.
Und dann zum Teil vage formuliert.
Ja, aber schießt sich da die CDU nicht selbst ins Bein, wenn sie jetzt vor dem Wahlkampf, vor der Wahl als stärkste Kraft aktuell laut den Umfragen solche Unsicherheiten halt der eigenen Partei?
Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum er ständig irgendwelche Posten in seinem noch gar nicht existierenden Kabinett vergibt an irgendwelche Koalitionspartner. Er hat das Gleiche ja mit Christian Lindner auch schon gemacht und gesagt, den kann ich mir als Finanzminister vorstellen. Und kurz darauf war er völlig entsetzt über den gleichen Christian Lindner. Auch das übrigens passt nicht so richtig zusammen. Warum macht er das eigentlich? Also er soll erst mal gucken, dass er der Kanzler wird und nicht vorher schon irgendwelche Kabinettsposten an Koalitionspartner vergeben. Also wenn ich Kommunikationsberater wäre, was ich nicht bin, würde ich ihm dringend von solchen Spielchen abraten, weil es hat ja so den Unterton, ich bin es eigentlich schon. Es sind aber noch ein paar Tage hin und im Moment steigt er jedenfalls nicht in den Umfragewerten.
Christoph, du bist zwar kein Kommunikationsberater, aber ein begnadeter Kommentator und das wird ja auch gelesen in der Union, also vielleicht nehmen Sie sich das zu Herzen. Mir zeigt dieses Verhalten von Friedrich Merz, dass der halt dann doch nicht so erfahren ist. Mhm. Also er hat eben anders als jetzt beispielsweise ein Olaf Scholz noch keine längere Regierungserfahrung und auch nicht noch einen ganzen eigenen Wahlkampf selbst durchgestanden mit ihm als Spitzenkandidaten. Der schlingert so ein bisschen und der sucht noch seine Spur und solange er die nicht gefunden hat, bleibt das schwierig und das kann sich dann auch in den von dir angesprochenen Umfragen niederschlagen, Lisa.
Ja, interessanter Punkt. Christoph, du hattest noch eine mögliche schwarz-gelbe Koalition angesprochen. Glaubst du wirklich, dass es dafür bei den aktuellen Umfragewerten von der FDP bei 3 oder 4% noch eine Chance gibt?
Ja, also ich schicke mal voraus, ich hielte tatsächlich in der jetzigen Situation eine schwarz-gelbe Koalition für das richtige Bündnis für dieses Land, weil ich in Wahrheit tatsächlich der Ansicht bin, dass diese sogenannte Wirtschaftswende sein muss. Weil das Land so abschmiert wirtschaftlich, dass es am Himmel Angst und Bange werden kann. Das gesagt habend, schaue ich aber auf die Zahlen und muss halt sehen, die CDU oder die Union ist bei 30 plus ein bisschen ziemlich festgetackert. Und die FDP ist da in dieser Todeszone von 4%. Vielleicht kann man es so umdrehen, dass man sagt, also dafür, was sie veranstaltet hat, mit diesem Gelüge um das sogenannte D-Day-Papier, ich glaube, das Papier war gar nicht das eigentliche Problem, sondern die Lügerei drumherum, dass sie da auf den 4% geblieben sind, wo sie vorher auch schon waren, da können sie schon froh sein. Also ich hätte, muss ich sagen, damit gerechnet, dass es da sofort noch mehr bergab geht. Aber diese 4% scheinen tatsächlich ja die Hardcore-Wählerklientel der FDP zu sein.
Ein paar von denen schreiben uns auch gelegentlich, Lisa. Also ich habe im Tagesanbruch in den vergangenen Tagen schon ziemlich hart geurteilt über die Liberalen und prompt kamen da einige E-Mails von Lesern, die offenkundig FDP-Anhänger sind und mir das nicht durchgehen lassen wollten. Also es zeigt mir auch, es gibt welche, die trotz diesem ganzen Spektakel da noch voll dazu stehen. Ich finde das interessant, Christoph, dass du sagst, sozusagen schwarz-gelb wäre jetzt die richtige Antwort. Wenn man sich halt die Performance der FDP in den letzten Bundesregierungen angesehen hat, dann war das schon häufig schwierig. Ne? Ja. Also nicht nur jetzt in der Ampel, sondern ja auch vorher mit Frau Merkel. Wir erinnern uns an, wo die sich als Wildsäue beschimpft haben gegenseitig. Das war auch nicht so doll.
Das stimmt. Da hat eine sonderbare Wandlung stattgefunden. Die FDP war eigentlich immer die klassische Regierungspartei und immer die klassische Mitregierungspartei. Deswegen wurde sie manchmal auch so ein bisschen als Mehrheitsbeschafferin belächelt. Und konnte das eigentlich sehr gut. Und irgendwann ist ihr diese Fähigkeit abhanden gekommen und sie ist zu so einer Art innerkoalitionären Opposition geworden. Und so gewinnst du halt nicht. Übrigens auch nicht, wenn du die ganze Zeit nölst und sagst, ich kriege aber nicht, was ich möchte. Ja, so ist es halt. Wenn mehrere zusammen sind, dann muss man Kompromisse machen. Dann muss man für seine Standpunkte kämpfen und nicht immer sagen, die anderen sind ja so doof, dass die meine Standpunkte und meine Politik nicht einfach übernehmen. Und das ist ganz komisch. Also der Kollege Kurt Kister hat in den letzten Tagen einen Leitartikel geschrieben, in dem stand, Deutschland braucht den Liberalismus, diese FDP braucht das Land nicht. Damit ist viel auf den Punkt gebracht. Tatsächlich wünschte ich mir auch mehr Liberalismus. Der Liberalismus tut sich in Deutschland seit Jahrhunderten schwer. Und er ist aber extrem wichtig, weil die anderen großen Parteien sehr etatistisch an die Sache rangehen. Ja. Und wir bräuchten weniger Etatismus, also weniger Staatsabhängigkeit. Und da in der Sache gebe ich Lindner da durchaus recht, aber sie haben sich da schon ziemlich unmöglich gemacht.
Mehr Liberalismus hieß ja zum Beispiel, den Staat etwas zurückzubinden. Und wir haben die Staatsausgaben, da haben wir darüber auch schon gesprochen und geschrieben, eben in den vergangenen Jahren massiv in die Höhe getrieben. Das ist mittlerweile hier so eine Art Füllhornstaat. Und jeder, der ein Bedürfnis hat, hält die Hand auf und sagt, ich brauche auch noch ein bisschen Subventionen oder ein bisschen was vom Steuergeld oder hier oder da. So werden wir nicht gesunden, gerade nicht in dieser multipolar von Krisen geprägten Welt. Da bin ich bei dir, aber ich glaube, die FDP gegenwärtig ist eben eine Christian Lindner auf den Thronhebepartei. So, da geht es eigentlich nur um ihn sozusagen und um sein Profil.
Was man an der Wahlkampfkampagne oder an der Plakatkampagne jetzt ja auch ablesen
kann. Und da fehlt es.
Es gibt nur eine Botschaft.
Und da gibt es nicht mehr viele andere Köpfe, vielleicht noch Frau Strack-Zimmermann, aber die will ja auch nicht richtig an die Spitze.
Ja, und deswegen ist es eben auch so schwierig, diese richtige Botschaft an den Mann und an die Frau zu bringen. Also, was will ich sagen? Wenn Christian Lindner sagt, wir müssen ein bisschen mehr Milley und Musk wagen, dann sind das Chiffren. Und man weiß schon, man könnte schon wissen, was er damit meint. Man müsste nicht unbedingt wie Friedrich Merz über ihn herfallen und sagen, ich war völlig entsetzt, als ich das gehört habe. Denn er meint ja nicht, dass jemand die Kettensäge auspacken soll und hier den Staat kurz und klein sägt, sondern dass wir eben, dass die Staatsquote zu hoch ist und dass das runtergefahren muss, dass die Wirtschaft befreit werden muss von viel Bürokratie. Das Problem ist nur, dass Christian Lindner inzwischen so konnotiert ist, so belegt ist, dass man alles, was er sagt, ihm zu seinem Nachteil auslegt. Und insofern finde ich es ziemlich mutig, gelinde gesagt, von der FDP jetzt alles auf eine Karte respektive einen Kopf zu setzen und im Grunde einen reinen Lindner-Wahlkampf zu machen.
Da ist einfach sonst niemand mehr. Ich glaube, das ist das Problem. Nicht, das
stimmt. Ja.
Also zweifelst du auch daran, dass es mit Lindner am Ende für einen guten Wahlkampf ausreicht? Aber grundsätzlich wird es ja wahrscheinlich eine CDU-geführte Regierung. Meinst du nicht, dass es ausreicht, mit Schwarz an der Spitze für die Wirtschaft in Deutschland sozusagen da noch was Gutes zu reißen?
Naja, eine der beiden etatistischen Parteien, die ich genannt habe, muss Merz ja dann mit ins Boot nehmen. Und dann wird es halt wieder schon schwieriger.
Da Kompromisse zu finden.
Wir haben ja bei der letzten großen Koalition unter Frau Merkel gesehen, wie sich das entwickelt hat. Da hat sie an vielen Stellen nach der Pfeife der SPD getanzt. Und das kann man gut oder schlecht finden. Im Ergebnis sind die Staatsausgaben weiter in die Höhe getrieben worden. Und das kann auch Friedrich Merz blühen, wenn er dann mit einer SPD regieren muss, die vielleicht noch durchgerüttelt ist und in Trauer geht, weil sie das Kanzleramt verloren hat und dann umso mehr rausholen möchte und den neuen Kanzler triezt und sagt, wir wollen noch hier und wir wollen noch da. Mhm. Und wir wollen unter anderem, wenn du Kanzler wirst, das Finanzministerium besetzen. Und dann können wir dasselbe Drama, was wir gerade bei der Ampel erlebt haben, vielleicht in einer anderen Form wiedersehen.
Am Ende geht es ja sehr viel auch um einzelne Personen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Wir finden uns wieder in einem Land, in dem Friedrich Merz der Bundeskanzler ist. Ich weiß, es fliegen ihm die Herzen nicht zu, aber ich glaube, er ist jemand, der verantwortungsbewusst ist. Das würden ihm, glaube ich, auch seine größten Kritiker konzidieren. Und der Vizekanzler hieße dann unter Umständen Boris Pistorius. Also wenn ich dieses Pärchen mir so vorstelle, da ist mir eigentlich nicht bang, muss ich sagen. Zumal es ja vielleicht sogar so sein könnte, das fände ich einen ganz smarten Move, wie man neudeutsch sagt, dass Pistorius dann vielleicht sogar Verteidigungsminister bliebe und trotzdem Vizekanzler würde, was das Thema Sicherheit und Bundeswehr natürlich enorm aufwerten würde.
Aber da hätte ich echt Skepsis, ob es so kommt, Christoph.
Weil?
Weil ich auch eine hohe Meinung von Boris Pistorius habe, aber ich habe den Eindruck, nach allem, was wir jetzt erlebt haben, also die Debatte in der SPD, wer wird Kanzlerkandidat und auch ein paar Beobachtungen, wenn man mit ihm auf Reisen ist, der ist nicht so das Alpha-Tier. Jemand, der die letzten Meter bis zum Zaun am Kanzleramt geht und da dran rüttelt, wie einst Gerhard Schröder, ich will da rein. Oder eben sagt, ich will Vizekanzler sein. Im Zweifelsfall würde der, glaube ich, so einem ehrgeizigen Lars Klingbeil, SPD-Parteivorsitzender, der sehr große Pläne hat, auch dann den Vorzug lassen.
Wir können das ja dann in einem Podcast
besprechen oder wir machen eine Wette
ab. Wenn sich der Pulverdampf gelegt hat. Ja.
Also es ist nicht so, dass automatisch der Kanzlerkandidat der mitregierenden Partei wie jetzt Scholz auch der Vizekanzler wird.
Das hat er schon ausgeschlossen jetzt in einem Interview ganz aktuell und das hätte ich auch nicht anders erwartet. Es ist ja höchst ungewöhnlich, dass jemand Regierungschef war und dann Vize-Regierungschef wird. Ich kenne eigentlich nur einen Fall, das war hier in Berlin Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin war und dann eben jetzt bei Kai Wegner die Vize-Bürgermeisterin quasi ist. Aber es ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt gewesen von Frau Giffey und mir war eigentlich immer klar, dass Olaf Scholz niemals bei seiner ganzen, soll ich es mal sagen, also seinem ganzen Selbstverständnis macht der nicht danach den zweiten. Und das ist ausgeschlossen.
Und es ist auch umgekehrt für den Kanzler natürlich besser. Stell dir vor, Lisa, du hättest als Kanzler ein Kabinett und da sitzt jemand drin, der den Job vorher gemacht hat, mit allem Wissen, was man dann eben hat als Bundeskanzler, also über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man im Kanzleramt regieren kann, wie man wann wie einbeziehen kann, wo man Dinge auch mal unter den Teppich kehren kann.
Ja, das könnte ist schon sich schwierig. Aber auch positiv aufs Verhältnis auswirken,
ja, oder
sich sozusagen
in eine
ergänzen.
Echt harte Rivalität münden.
Ja, beide Richtungen sind möglich. Gut, bevor wir gleich weitermachen im Gespräch, ein kurzer Aufruf an Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn über die Neuwahlen und das, was die Bürger von einer neuen Bundesregierung erwarten, möchten wir auch mit Ihnen diskutieren, und zwar in einer extra Hörerfolge hier im Tagesanbruch-Podcast. Möchten Sie dabei sein? Dann schreiben Sie uns an podcasts@t-online.de, Podcast hier mit Mehrzahl S. Und vergessen Sie auch nicht, den Tagesanbruch-Podcast in der App, mit der Sie Podcasts hören, zu abonnieren, dann verpassen Sie keine neue Folge. Und damit machen wir weiter. Wir haben jetzt schon festgestellt, wir sind im Wahlkampf und man merkt dann eben auch, dass bei politischen Ereignissen wie Syrien das dafür genutzt wird. Nach dem Sturz von Machthaber Assad ist in Deutschland eine heiße Debatte um die Flüchtlinge hierzulande in Brand. Ich nenne mal kurz ein paar Stichworte: Aufnahmestopp, Rückführungen, Abschiebeflüge. Christoph, woran liegt es, dass dieses Thema so emotional und kontrovers diskutiert wird?
Weil es natürlich in der Bevölkerung hoch emotional diskutiert wird und extrem polarisiert. Und deswegen spiegelt sich das natürlich in der Politik dann auch sofort wieder. Es ist, glaube ich, einigermaßen bekannt, dass ich seit 2015 einen sehr kritischen Blick auf die Migrationspolitik Deutschlands habe und dass ich diese bedingungslose Grenzöffnung für einen Riesenfehler gehalten habe. Und gleichwohl oder vielleicht sogar eben drum fand ich es unappetitlich von manchen Unionspolitikern als erstes dann darüber zu reden, dass man doch jetzt dann wunderbar entweder die Leute gar nicht mehr aufnimmt oder sie auch schon ins Flugzeug setzt und ihnen noch 1.000 Euro gibt und dann zurückfliegen lässt, so wie es Jens Spahn ins Feld geführt hat. Das beantwortet die siebte Frage vor der ersten und lässt völlig außer Acht, dass wir noch gar nicht wissen, was jetzt da in Syrien entsteht. Wir haben das in Afghanistan erlebt, als die Taliban dort die Macht übernommen haben. Die haben vorher auch gemäßigter geredet, als sie sich dann entpuppt haben. Ich will jetzt keine Parallele ziehen zu Al-Julani, aber es ist eine islamistische Terrorgruppe, die er anführt. Er hat dem verbal abgeschworen, aber wir müssen jetzt abwarten, was da passiert, und können nicht als erstes mal sagen, ihr könnt schon mal die Flieger auf die Rollbahn rollen lassen und wir schicken die Menschen zurück. Das ist dann, wenn es wenn es sich tatsächlich so erweisen würde, dass es stabile, friedliche und vor allem Bedingungen gibt, die auch Minderheiten, in der auch Minderheitenschutz genießen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, aber mit Sicherheit nicht jetzt.
Mich hat das auch sehr gestört, weil es einfach zeigt, eine grenzenlose Empathielosigkeit, die man da zum Beispiel bei Jens Spahn aus den Worten entnehmen konnte, genau aus den Gründen, die Christoph gerade geschildert hat. Und es kommt etwas hinzu. Die Debatte wird jetzt so geführt, als sei das einzige Problem oder auch das einzige, die einzige Folge, die wir aus diesem Zuzug von syrischen Flüchtlingen hätten, dass wir hier einfach nur höhere Kosten haben, dass die uns auf der Tasche liegen, dass wir die alle nicht haben wollen. Das ist aber gar nicht so. Natürlich ist es sinnvoll, dass ein Teil dieser syrischen Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückgeht. Unter anderem auch, um ihr Land wieder aufzubauen. Da sind nämlich viele kluge Leute dabei. Von einem großen Teil dieser Flüchtlinge profitieren wir aber hier. Unter anderem 5000 syrische Ärzte. Wir haben einen akuten Ärztemangel in Deutschland. Als Deutschland haben wir gar kein Interesse daran, dass wir die wieder verlieren, dass die wieder weggehen.
Ja.
Und darüber muss man schon auch reden, finde ich, wenn man die Tonalität der Debatte setzt. Redet man nur darüber, rein raus, oder sagt man auch, nee, wir gucken etwas differenzierter auf diesen Zuzug von Syrern?
Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass von der etwa 1 Million Syrer, die da sind, 500.000, also die Hälfte, im Bürgergeld sind. Also das nur als Gegenzahl auch zu den 5.000 Ärzten.
Aber das wäre ja schon mal die Hälfte, wo man dann differenzieren könnte.
Genau, aber es ist schon ein hoher Prozentsatz, muss man sagen. Und bei den Ärzten oder auch anderen Fachkräften würde ich auch sagen, ja, das würde sicherlich sehr schmerzen, wenn die sich entschließen, zurückzugehen. Warum sind so viele Ärzte hier bei uns? Weil natürlich als erstes vor allem von Russland Krankenhäuser bombardiert wurden in Syrien, sodass diese Ärzte eben ihr Betätigungsfeld woanders gesucht haben. Wenn die sich jetzt aber dazu entschließen, dafür entscheiden, in ihr Heimatland zurückzugehen und dort wieder medizinischen Aufbau zu betreiben, dann müssen wir das auch aushalten und vielleicht sogar gutheißen, denn die Syrer sind nicht da, um hier unser, sagen wir mal, nicht optimales Gesundheitssystem zu stützen. Wir haben davon profitiert, aber wenn die sagen, meine Aufgabe ist jetzt woanders, dann ist das
eben. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, aber als Land haben wir ja ein Interesse daran, dass Fachkräfte hierher kommen und zumindest zeitweise hier auch arbeiten. Und mich stört einfach dieser Ton in der Debatte, der immer so schwarz-weiß suggeriert. Mhm. So, alle Flüchtlinge, die herkommen, sind erstmal schlecht und weiß, also gut ist, wenn sie alle wieder rausgehen. Und die Problematik besteht ja auch darin, und das erfahre ich auch in Gesprächen mit Menschen, die geflohen sind, dass die jetzt diese Debatte hören und den Eindruck haben, sie sind hier eigentlich gar nicht mehr willkommen. Ich habe mehrere Freunde, die aus Syrien geflohen sind. Und die waren damals sehr dankbar über diese Willkommenskultur. Und sie haben sich echt angestrengt. Einer ist ein sehr erfolgreicher Ingenieur in Süddeutschland. Und der sagt mir jetzt, und auch andere sagen mir, sie haben jetzt mittlerweile den Eindruck, sie sind eigentlich in Deutschland nicht mehr willkommen. Und eigentlich würden sie dann doch gerne woanders hingehen. Und wenn nicht zurück nach Syrien, dann vielleicht in ein anderes europäisches Land. Und das haben wir verbockt mit der Debatte, mit der Art und Weise, wie wir diskutiert haben über die Flüchtlingsfrage in diesem Land.
Kann das denn dann auch noch schlimmere Auswirkungen auf den Fachkräftemangel haben, den wir jetzt aktuell haben?
Das ist eben zumindest das Risiko. Und nochmal, ich sage damit nicht, dass man keine Regeln ansetzen sollte oder dass jetzt alle hierher kommen sollen. Nein, aber wir müssen einfach verantwortungsbewusster mit Migration umgehen und auch verantwortungsbewusster darüber diskutieren. Wir haben das hier im Podcast ja auch schon verschiedentlich gemacht. Auch wir, Christoph und ich, haben das hier schon gemacht. Aber insgesamt in der Tonalität, auch durchaus in den Medien, hat man schon den Eindruck, es geht sehr stark darum, nur zu gucken, raus.
Nochmal kurz zu dem Zustand in Syrien. Du hast es auch angesprochen, Christoph. Wir wissen nicht, was da direkt auf uns zukommt, denn die Islamistengruppe HTS, die ja wahrscheinlich die neue starke Kraft in Syrien wird, hat ihre Ursprünge in Al-Qaida und ist von der Europäischen Union seit 2020 als Terrororganisation gelistet. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD, schätzt diesen islamistischen Hintergrund auch als nicht so ungefährlich ein und sagte dazu im ZDF-Morgenmagazin.
Es gab ein großes Ziel in Syrien und das hat alle Aufständischen, alle Gruppen geeint. Assad muss weg. Und das ist gelungen und das ist ein großer Tag für die Syrerinnen und Syrer. Aber an der Spitze stehen eben auch islamistische Gruppen. Denen traue ich nicht über den Weg. Die geben sich derzeit moderat, aber bleibt das so?
Also was denkt ihr vor allen Dingen, Florian, du als Syrien-Experte, wird es denn in Syrien Frieden geben oder droht ein Chaos aus diesen islamistischen Splittergruppen?
Ich glaube, es ist zu früh, das zu beantworten. Es kann in beide Richtungen gehen. Wünschenswert wäre der Frieden. Diese HTS-Miliz von al-Dulani ist relativ stark, aber sie ist eben auch nicht die einzige Miliz. Es gibt weitere, etwa die Kurden. Und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Die schaffen jetzt schon erste Fakten. Also sie haben beispielsweise in den von ihnen eroberten Gebieten den Alkohol verboten. Das in einem Land, wo immer auch Alkohol getrunken wurde. Ja, also Syrien hat ja zum Beispiel eine relativ große christliche Minderheit. Als ich selber da studiert habe, bin ich abends zum Bier holen gegangen. Und das sind so einzelne Signale, daran sieht man schon, in welche Richtung es gehen kann. Dann haben sie öffentlich Korane verteilt, dann zeigen sie sich in ihren Bärten. So, das muss alles noch nicht heißen, dass da jetzt ein Terrorstaat entsteht. Es gibt an vielen Stellen der arabischen Welt islamistische Regierungen. Ja, wo wir sagen würden, das ist sozusagen eine fanatisierte Form der Religion. Und trotzdem geht von solchen Ländern jetzt nicht unmittelbar eine Gefahr für uns aus. Das muss man abwarten und muss mal schauen. Es ist sehr dynamisch und es wird am Ende darauf ankommen, von wem diese Milizen unterstützt werden. Die sind zwar am Boden mit ihren Waffen, ihren Kalaschnikows und ihren Drohnen noch relativ stark, aber sie haben keinen funktionierenden Staat gegenwärtig. Der Staat liegt in Trümmern. Und dann muss man eben gucken, wer kann dabei helfen, dass die wieder einen funktionierenden Staat aufbauen können. Dafür brauchen sie Verbündete. Und dann ist eben die Frage, werden das die Saudis sein, selber ein islamistisches Regime, oder die Kataris, oder dann doch wieder die Russen, oder doch wieder die Iraner, oder kommen die Europäer endlich mal aus dem Quark und nehmen mal wahr, dass das auch ihr Interesse ist, dass Syrien stabil bleibt und dass nicht in 3 Jahren die nächste große Flüchtlingswelle kommt.
Ja, welche Rolle sollte denn Deutschland da dann konkret einnehmen?
Also die Außenministerin hat ja jetzt schon einen 8-Punkte-Plan präsentiert, wobei mir der noch sehr fluffig und voller Allgemeinplätze vorkommt. Aber immerhin, es zeigt, wir kümmern uns. Ich habe vorgestern Abend gelernt, dass es ohnehin eine stehende und alljährlich tagende Syrien-Konferenz gibt, internationaler Art oder Natur, internationaler Zusammensetzung. Ich wusste das aktiv nicht, aber das wäre jetzt natürlich geboten, dass diese Syrien-Konferenz sich so schnell wie möglich zusammensetzt und Geberländer benennt, zu denen ganz sicher auch Deutschland gehören wird, um diesen Wiederaufbau materiell, aber vielleicht auch mit Manpower, also mit Kompetenz, mit Fachleuten unterstützt, weil das ist ja genau der Punkt, den Florian gerade angesprochen hat. Es gibt keinen existierenden Staat, es gibt mutmaßlich wenig Infrastruktur. Das muss sehr schnell aufgebaut werden. Ich habe so einen fürchterlichen O-Ton eines Syrers im Kopf, der sagt, hier gibt es nichts, es gibt kein Brot, es gibt kein Gas, es gibt kein gar nichts. Und das muss sehr schnell geändert werden, weil sonst kann es eben auch zu Eruptionen kommen. Und da muss die internationale Gemeinschaft so schnell wie möglich helfen.
Ja, die Brotpreise sind jetzt auch um irgendwie 900% gestiegen. Also man kann sich kaum noch irgendwie Lebensmittel leisten.
Lisa, und vielleicht den Hinweis noch, was passiert, wenn so ein Staat eben dysfunktional ist, sieht man nebenan im Libanon. Im Libanon gibt es keinen richtig funktionierenden Staat mehr. Und der ist mittlerweile ein Auflaufplatz fremder Mächte. Die Israelis haben durch ihre Bombardements jetzt dafür gesorgt, dass die Iraner zurückgedrängt wurden. Aber da ist jetzt ein Vakuum. Man weiß nicht, wie es gefüllt wird. Und sowas sollte tunlichst in Syrien nicht auch noch entstehen.
Ja, Deutschland hat schon angekündigt, 8 Millionen Euro Unterstützung für die humanitäre Hilfe anzukündigen.
Na, immerhin, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es braucht, glaube ich, und da hat Christoph recht, auch fachliches Know-how. Also wie organisiert man einen Staat? Wie baut man eine funktionierende Bürokratie auf, die nicht darauf ausgelegt ist, dass die Bevölkerung zu unterdrücken?
Ich glaube, dabei bleibt auch die Frage, wie sehr sich die Syrer von dem Westen helfen lassen werden wollen. Und das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten interessant. Damit müssen wir zum Ende kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Florian und Christoph, fürs spannende und aufschlussreiche Gespräch. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den Tagesanbruch-Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder teilen Sie auch gerne den Link und empfehlen Sie die Folge Bekannten weiter. Anmerkungen, Fragen oder Kritik schicken Sie uns gern per Sprachnachricht oder E-Mail an podcasts@t-online.de. Dann hören wir Ihre Meinung vielleicht in einer der nächsten Folgen. Und ja, ich bedanke mich damit ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ja, tschüss auch von meiner Seite. Bleiben Sie uns kritisch gewogen.
Genau, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.